Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ihr kennt alle den Schocktober, da schaut man Horrorfilme. Einige von euch kennen vielleicht auch den Movember, das hat irgendwas mit einem Pornobalken im Gesicht zu tun. Und mein persönlicher Monatsfavorit habe ich gerade eben für mich gefunden, ich nenne ihn den Samunary. Da bespricht man nämlich Filme mit Sam von Nerdshit. Das habe ich im Januar relativ häufig gemacht und weil der Brutalist den Monat filmtechnisch quasi abschließt, dachte ich mir, ich lade die gute Frau einfach nochmal ein. Hallo Sam.
Hi, das ist aber süß, danke.
Ja, das ist der Samunary. Das ist mir spontan eingefallen. Ich dachte, wow, das passt sogar wie Arsch auf Eimer. Super. Aber für alle, die dich nicht kennen, du bist als Gast hier, also gehörst nicht regulär zum Team des Telestammtisches. Wir hatten, glaube ich, war das im November schon mal mit dem Marco auf Nerd geredet über Enora.
Ja.
Und dann hast du uns freundlicherweise diesen Monat ein paar Mal ausgeholfen. Aber ich möchte dir gerne noch einmal die Bühne geben, damit du dich noch mal ein bisschen kurz selbst vorstellen kannst.
Ja, klar, gerne. Hi, ich bin Sam und mein Internetname, wie man so schon sagt, ist Nerdshit. Und ich bin eigentlich Designerin und Illustratorin, mache aber auch viel als Content Creator. Ich streame sehr viel, ich mache viele Videos. Und ich sehe mir aber auch sehr, sehr gerne Filme an und rede sehr gerne über Filme. Und der liebe Stu hat mich mal wieder eingeladen und das finde ich super nett. Ich bin eigentlich so aus der Ecke des Videospiele und Kunststreamings. Aber wie gesagt, Zeit für einen Film hat man ja mal immer zum Besprechen. Ja,
Zeit für einen Film ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir dann gleich noch zu, ob man wirklich die Zeit hat für diesen Film.
Wir besprechen
der Brutalist, der, wenn wir das hier aufnehmen, ist noch nicht raus, ob er für die Oscars nominiert worden ist. Da er bei den Golden Globes aber schon gut abgeräumt hat, unter anderem hat Hauptdarsteller Adrian Brody einen bekommen, ist es durchaus möglich, dass, wenn ihr das jetzt hier hört, vermutlich schon bekannt ist, dass der Film für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oscars nominiert ist. Ihr könnt euch dann am 30. Januar selbst davon überzeugen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Oder aber ihr hört euch diesen Podcast an und der beginnt im Grunde jetzt, und zwar indem uns die Sam kurz erklärt, der Brutalist, worum geht es eigentlich?
Genau, also der Brutalist ist ein episches Drama unter der Regie von Brady Corbell, das die Geschichte des ungarisch-jüdischen Architekten Laszlo erzählt. Und nach dem Holocaust wandert Laszlo 1947 in die USA aus, um dort ein neues Leben zu beginnen. Und seine Frau Ezrebet soll ihm später mit ihrer Nichte eben folgen. Und in Pennsylvania kämpft er zunächst mit Armut und beruflichen Rückschlägen, bis der wohlhabende Industrielle Harrison ihm einen monumentalen Bauauftrag erteilt. Er soll ein Kulturzentrum erbauen, das er seiner verstorbenen Mutter widmen möchte. Dieses Projekt bietet Laszlo eben die Möglichkeit, seine visionären Ideen des Brutalismus zu verwirklichen, stellt ihn aber jedoch vor immense berufliche und persönlich sehr demütigende Herausforderungen.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, es gibt eine Sache, die man gleich abfrühstücken kann, warum der Film öfters im Gespräch ist, neben halt eben den Auszeichnungen, die er bekommen hat und den positiven Kritikerstimmen aus dem Rest der Welt. Es ist seine Länge.
Ja.
Der Film hat eine Laufzeit von 215 Minuten, also es sind, sind so knapp 3,5 Stunden. Also eine ähnliche Länge wie letztes Jahr auch Martin Scorseses Killers of the Flower Moon. Wir haben ihn jetzt gesehen im Kino und eine Sache kann man gleich im Vorfeld sagen. Ja, er geht 3,5 Stunden. In diesen 3,5 Stunden sind aber auch 15 Minuten Intermission inkludiert. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde mir auch mitgeteilt, dass man diese Intermission auch ein bisschen vorspulen könnte. Das heißt, es könnte sein, wenn der Film bei euch nur 3 Stunden 20 lang ist, könnte es sein, dass das Kino entschieden hat, wir machen einfach 5 Minuten weniger Pause. Das hätte ich mit gesagt. Ich möchte dieses Thema Länge aber jetzt einfach mal abarbeiten, weil ich finde, dass der Film an sich viele spannende Faktoren hat und möchte jetzt nicht nur immer sagen, ja, er ist zu lang, er ist so kurz, deswegen Sam, deine ehrliche Meinung, ist der Film dir zu lang oder ist er dir vielleicht sogar zu kurz?
Zu kurz auf keinen Fall. Ich sag's mal so, es gab viele Stellen, die mitreißend waren, die einen in den Bann gezogen haben. Gerade der Anfang ist sehr, sehr stark. Es gibt aber auch hin und wieder Szenen, da hätte man brutal kürzen können, um es nett auszudrücken. Wo ich mir dann dachte, ja gut, war das jetzt förderlich für die Geschichte, hat das irgendwo hingeführt? Und darüber haben wir dann ja auch nach dem Film noch diskutiert. Ich finde, einige Stellen waren ja ein bisschen zu lang. Aber das wären vielleicht, wenn ich das jetzt so umrechnen müsste, Minuten. Ich glaube, das ist nicht mal der Rede wert, ob die jetzt noch fehlen würden oder nicht. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, er ist, glaube ich, genauso, wie er sein muss. Ja. Und ob er mir dann zu lang ist, vielleicht hängt das auch von dem eigenen, ja, ich sag jetzt mal Zeitplan ab. Ne? Nimmst du dir Zeit für diesen Film? Hast du jetzt gerade Zeit dafür? Hast du einen Kopf dafür? Denn solche Filme, danach bist du ja nicht super enthusiastisch motiviert und rennst durch den Tag, sondern du musst dir genau überlegen, wann du dir so eine Art von Film anguckst, finde ich zumindest.
Ja, also ich kann jeden verstehen, der sich den Kinogang überlegt wegen der Länge, denn 3,5 Stunden, du gehst ins Kino, hast dann vermutlich noch Werbung davor und wenn du jetzt an einem Montagabend immer ins Kino gehst, kann ich mir vorstellen, ist der Brutalist der falsche Film, wenn du am nächsten Tag früh raus musst.
Ja.
Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde, es ist kein kurzweiliger Film, auf gar keinen Fall. 3,5 Stunden sind 3,5 Stunden. Ich empfand ihn aber auch nie als wirklich langatmig. Ich habe ihn als durchaus stellenweise auch elegisch wahrgenommen, aber es passiert in diesem Film immer irgendetwas, was mich dran gehalten hat.
Ja,
deswegen finde ich es jetzt unfair zu sagen, dass der Film langatmig ist, nur weil er 3,5 Stunden lang ist. Das nicht. Wie gesagt, er ist lang, aber er ist nicht langatmig. Das wäre mein Fazit zum Thema Länge. Und damit können wir das Thema Länge von meiner Seite auch jetzt gerne ad acta legen und uns zu den wichtigen Sachen. Wunderbar.
Ich glaube, am Ende muss das ja auch jeder selbst entscheiden, weißt du? Ja. Ich glaube, für solche Filme gibt es halt Platz. Und wenn der Regisseur und die ganzen Menschen drumherum wollten, dass der Film so lang ist, dann ist er halt so lang. Und dann muss man, ich glaube, das ist auch diese Konsequenz, die man sehr gut an Laszlo sieht. Wenn etwas so ist, dann ist das eben so, dann dauert es. Und entweder hast du die Geduld dafür oder du hast sie eben nicht. Und entweder du hast Bock auf ein Drama oder eben nicht.
Ganz genau. Und mit der Länge, die wir jetzt abgehakt haben, kommt jetzt die andere Frage ins Spiel. Und zwar, ist das ein Film, den man im Kino gucken sollte? Was ich nämlich total spannend finde, dieser Film soll zwischen 9 und 10 Millionen US-Dollar gekostet haben. Seien wir ehrlich, liebe Sam, ich glaube, wir beide wären sehr dankbar, wenn wir diese Summe auf unserem Girokonto hätten.
Definitiv.
Aber für einen Film, der so lang ist und eine doch sehr epische Geschichte erzählen möchte, ist es ein Budget, wo ich sage, okay, für 10 Millionen, da kriegst du eine Low-Budget-Komödie mittlerweile hin in Hollywood, aber so ein 3,5 Stunden Biopic, okay, und ich für meinen Teil muss sagen, du merkst ihm die Limitierung des Budgets durchaus an, weil er wirklich viel mit Nahaufnahmen arbeitet und auch immer nur so bestimmte Szenenbilder zeigt. Also es gibt selten Momente, wo du das Gefühl hast, du wirklich widescreen alles siehst. Trotz allem fand ich, dieser Film sah fantastisch aus. Das war ein Film, wo ich dachte, wenn du das für 10 Millionen machst, lieber Brady Corbett, also ist der Regisseur, mich würde interessieren, was du mit 100 Millionen anstellst. Was
definitiv.
Sagst du?
Sehe ich genauso. Ich finde auch, ich muss sagen, der Anfang hat mich am meisten beeindruckt. Ne, er dann wirklich nach Amerika fährt mit dem Schiff. Und dann diese umgedrehte Freiheitsstatue, die man ja auch jetzt überall sieht, ne, mit Postern und allem. Das hat so viel Symbolik. Und ich finde, die Symbolik macht sich auf einer großen Leinwand sehr, sehr gut.
Definitiv. Also er hat auch wirklich tolle Momente. Ich mag es ja, wenn Filme so One-Takes haben, aber die so ohne Protzerei zeigen. Ich meine, jeder kennt das, da gibt die Werbekampagne, sagt so, dieser Film wurde ohne einen einzigen Take gedreht und ich kann verstehen, dass man das macht. Aber bei der Brutalist gab es ganz viele Momente, wo ich wirklich hinterher erst baff war, wo ich dachte, ach warte mal, da war ja gar kein Schnitt drin und trotzdem wirkte es so aus einem Guss und so nicht angeberisch, nenne ich es mal.
Richtig. Also das fand ich auch. Und ich finde, gerade wenn du Bauwerke siehst, das kommt schon auf einer Leinwand ganz anders. Ne? Die nimmt sich halt den Platz dafür. Und wenn du dieses riesige Feld siehst, auf dem er nachher dieses Kulturzentrum bauen soll, da denkst du dir, was packt er da hin? Was macht er da? Was baut er da? Und auch während gebaut wird, stehst du immer wieder da und denkst dir so, also so ging es mir und so ging es auch so 2, 3 Leuten, mit denen ich gesprochen hatte. Du denkst dir jedes Mal, was macht er da? Was baut er da? Was denkt er sich da gerade aus? Woran arbeitet der? Und dann profitiert, glaube ich, dieser ganze Gedankengang von dieser Leinwand.
Ja, definitiv. Und es gab schon ein paar Momente, wo ich auch wirklich baff war, wie groß das gerade ist, was man sieht und vor allem auch, wie massiv. Denn Laszlo ist ja Architekt und das könnte auch kurz erklärt werden. Wenn ihr jetzt erwartet, dass wegen des Filmtitels der Film jetzt ultra brutal ist. Nein, er hat eine FSK 16, die hat er auch meiner Meinung nach zu Recht, da können wir dann gleich noch zukommen. Ja, definitiv. Aber Brutalismus ist eigentlich mehr eine Form des Architektur, vom Architektonischen. Es geht halt dadurch, dass er viel mit Beton arbeitet und auch viel mit Stein. Marmor und Beton ist eh eine sehr wichtige Inhalte des Films. Aber es ist kein brutal, also Gott, wie soll ich das sagen? Er ist schon brutal, der Film stellenweise, aber nicht auf die Art brutal, wie die viele es wahrscheinlich erwarten.
Ich finde eher psychisch als physisch.
Ja, genau.
Genau. Und ja, Brutalismus, du merkst halt auch, dass es überall so angewandt wurde beim Drehen. Ne? Dieser ganze Baustil der Moderne, du findest ihn immer wieder und du setzt dich auch damit auseinander und du hast immer auch dieses Gefühl, ja, das könnte jetzt auch so gewesen sein.
Ja, vor allem ist es interessant, wie der Film auch immer wieder mit diesem schrägen arbeitet,
ja.
Weil er jetzt schräge Bilder hat, aber der Vorspann wird so im 24-Grad-Winkel so in den Film reingepresst, sag ich mal. Später ist 45 Grad noch ganz wichtig, auch wenn es darum geht, eine Bibliothek zu bauen. Und du hast schon gesagt, die Freiheitsstatue, die wir kopfüber sehen, und das passt schon, weil wenn Laszlo in Amerika, in New York ankommt, ist auch seine Welt halt kopfüber, denn er ist ja nicht solo, er ist ja verheiratet und er wartet ja darauf, dass seine Frau ihm nachfolgt. Und das kann man ja verraten, der Film ist quasi in drei Teile gepackt. Einmal das erste Kapitel von 47 bis 1953 und dann das zweite Kapitel von 53 bis 60 und dann haben wir noch einen kleinen Epilog. Und erst in der zweiten Hälfte ist es ja so, dass seine Frau, gespielt von Felicity Jones, die kennt man unter anderem aus Rogue One, erst dazu kommt. Also es ist schon, dass dieser Laszlo auch eine brutale Reise durchlebt die ganze Zeit.
Ne? Richtig. Ne? Und ich meine, diese ganze Symbolik, der trieft ja davon. Das merkst du immer wieder. Perfekte Winkel, dann diese Suche nach der eigenen Freiheit und dem eigenen Selbstbild. Und ich finde, Laszlo wirkt so geheimnisvoll und seine Arbeit muss auch immer mal wieder erklärt werden. Die funktioniert nicht für jeden Menschen gleich, auch wenn er da zum Beispiel diese Bibliothek baut. Im ersten Augenblick denkt jeder, was ist das? Was soll das? Und dann öffnet er die Türen dieser Bibliothek für die Bücher, die hinter verschlossenen Türen eben, ja, geschützt werden sollen vor der Sonne, vom Tageslicht in diesem Büro. Und das dauert und das braucht seine Zeit und das merkst du auch.
Ja, was ich aber halt schön finde, der Film nimmt sich diese Zeit, aber wenn du dann das Ergebnis von seinen Bauten siehst, ja. Ich war jedes Mal wirklich beeindruckt.
Ging mir genauso, auf jeden Fall.
Also gerade diese Bibliothek, die ist natürlich nicht, also die ist schon groß, aber es gibt, glaube ich, schon ja brachialere Bauwerke. Aber von der Stilistik her, vom Design her, war ich wirklich sehr angetan. Und liebe Sam, du bist ja auch im Illustraturen-Business so ein bisschen beheimatet. Das heißt, Design ist ja auch bei dir sehr wichtig. Deswegen würde es mich interessieren, wie dich so als jemanden, der vom Designfach kommt, wie du das bewertest, was er da so auf die Beine stellt.
Ach Gott, wahnsinnig, wahnsinnig. Also man muss dazu sagen, unser Job ist manchmal, also er ist manchmal schön, aber er ist auch manchmal sehr frustrierend, insbesondere wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Und wenn man Leuten auch noch erklären muss, was das alles soll und warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann kann das manchmal ja zu Momenten führen, da möchte man so wie Laszlo einfach so einen Typen nehmen und sagen, wir können das so machen, aber dann wird's, um es jetzt freundlich auszudrücken für den Podcast, nicht gut. Und du merkst halt oftmals seine Frustration auch, ne? Also irgendwo ist er ja, er ist Architekt, aber auch irgendwo möchte er seine Innovation und seine Vision auch umsetzen. Und man merkt es bei ihm, Kunden mischen sich ein, kürzen, holen eine dritte unprofessionelle Meinung ein, die das Projekt aus der Bewegung rausnimmt. Und das ist halt so sehr dickköpfig und stur. Und das versteht, glaube ich, nicht jeder sofort, der das sieht. Ich glaube, das wirkt dann erst im Nachhinein. Aber es gab so viele Szenen, wo ich dann dachte, oh Gott, ich verstehe dich so sehr. Ich verstehe dich so gut. Er redet halt nicht gerne über seine Ideen mit anderen, sondern er setzt sie einfach um. Und er ist da sehr konsequent und ja, anscheinend funktioniert es, denn seine Bauwerke sind immer für Überraschung gut, wie du schon gesagt hast. Hm. Und er ist halt so der Geheimnisvolle, der in seinem Kämmerchen still und leise arbeitet und erst danach kommt dann dieser Twist, warum er das alles gemacht hat. Und das finde ich großartig umgesetzt. Und wie gesagt, es gab so ein paar Szenen, da saß ich da und dachte, oh Gott, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich sehr, sehr gut. Ja. Denn gerade im Design ist es auch manchmal sehr, sehr, naja, besonders. Sagen wir besonders.
Bei mir war es halt so, ich wusste lange Zeit nicht, was der Titel Brutalist bedeuten soll. Also okay. Mir war nicht klar, dass es eine Art der Architektur ist, bis es mir dann von einem wesentlich schlauen Mann dann gesagt war oder gesagt wurde. Ich hatte das im Laufe des Films immer für mich so gelesen, Brutalist halt eben, weil er auch immer kämpfen muss. Er muss für seine Vision kämpfen. Er muss für sein Leben auch kämpfen. Also dieser Mann ist im Prinzip sein Leben lang, ist es ein Kampf. Wir sehen richtig nicht, wie, was er im Zweiten Weltkrieg erlebt oder erdulden musste. Wir erfahren es im Laufe des Films dann. Ich möchte da jetzt nicht auf Spoiler und nicht näher drauf eingehen. Genau. Aber das ist so ein Getriebener. Und was ich total spannend finde, dass dieser Film eine Sache macht, und zwar wir alle kennen dieses, ich nenne es mal das Immigrationsmärchen von jemandem, der aus seiner Heimat verbannt wurde, aus welchen Gründen auch immer, und dann in großen Amerika eine neue Heimat findet und Erfolge hat. Und ja, Lasto hat Erfolge irgendwann, aber es ist kein Märchen, was erzählt wird. Es ist eher so, dass dieser Film dieses klassische Migrationsmärchen nimmt und so ein bisschen durch den Realitätsfleischwolf dreht. Definitiv. Weil Laszlo, selbst wenn er Erfolg hat, er wirkt halt nie wirklich wie jemand, der eine Heimat hat. Er wirkt immer so ein bisschen getrieben und heimatlos, wie jemand, der etwas sucht in seiner Kunst, in seiner Arbeit, in seinem Privatleben. Aber weil man ihm das ja entrissen hat, es nie so richtig wiederfindet. Und das ist eine Sache, die mich sehr traurig aus dem Film entlassen hat. Aber das mochte ich auch irgendwie, dass dieser Film ganz klar sagt, Leute, Immigration funktioniert, Immigration ist gut und wichtig. Aber es ist auch falsch zu behaupten, dass Immigration immer darauf hinausläuft, dass derjenige, der emigriert, immer sein großes Glück findet. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass Laszlo ein glücklicher Mensch ist.
Auf gar keinen Fall. Also das hat man ja auch gesehen, indem er sich in die ein oder andere, ja, wie beschreibe ich es jetzt am besten, Drogenhölle, ja, geflüchtet hat. Aber es liegt ja auch viel an seiner Umgebung. Er ist ja nie willkommen, er wird nur toleriert. Das wird ihm ja auch dann eiskalt gesagt. Und er wird zum Arbeiten gerufen und er soll arbeiten. Und ansonsten ist er irrelevant. Und also für die Leute dort, ne, nicht im Allgemeinen als Mensch. Und das merkst du immer wieder. Und das hat mich so mitgenommen, weil ich das selbst auch kenne. Ich meine, ich bin auch Ausländer hier in Deutschland und ich hatte auch schon Kunden, die mir das an den Kopf geworfen haben und wo ich dann da stand und dachte, oh Gott, warum? Warum sagst du jetzt gerade sowas? Und das hat mich, das war so dieser eine Moment in dem Film, der mir so eine kleine, wie so eine Realitätsohrfeige verpasst hat. Und ich dachte mir, es hat sich irgendwie nichts geändert. Es ist schwierig für viele. Es ist sehr, sehr schwierig. Und Laszlo kämpft, wie du schon sagst. Und mit ihm wird auch grob umgegangen. Seine Kunstwerke, seine Architektur, die wirkt zwar grob, aber ich glaube, es ist auch so ein kleiner Widerhall dessen, was er erlebt, denn mit ihm wird nie sanft umgegangen, es wird immer grob umgegangen und ihm wird immer wieder vor Augen geführt, wie egal er als Mensch ist, Hauptsache seine Arbeit wird jetzt hier erledigt.
Ja, und ich finde, dann ist es nur konsequent, dass wenn Laszlo dann endlich seine Ehefrau wieder sieht und die Arme schließen kann, dass das dann auch nicht so verläuft, wie man sich es vorstellt. Denn er freut sich, sie wiederzusehen. Sie ist wegen den Strapazen an den Rollstuhl gefesselt. Aber es ist jetzt auch so, dass du niemals so dieses Gefühl hast, so okay, das Wiedersehen ist toll und tränenreich und emotional. Aber danach ist es nicht so, dass der Film das weiter zelebriert, sondern dann kommt, ich möchte nicht sagen ein Absturz, aber du merkst halt ganz eindeutig, auch bei der Ehe ist es halt so, wie willst du halt weiterleben, wenn du durch die Hölle gegangen bist, dann gefühlte 10, 12 Jahre nicht mehr miteinander intim warst oder nicht mehr miteinander zusammen warst. Richtig. Dann, das ist nicht wie ein Schalter, den du ein- und ausschalten kannst. Und auch da komme ich wieder zu meinem Ergebnis, dass der Brutalist ein Märchen erzählt, aber halt mit einem äußerst, ja, realistisch-pessimistischen Ansatz. Wie hast du denn das wahrgenommen, wenn jetzt das Thema Beziehung noch dazu kommt?
Ich glaube, er war im ersten Augenblick glücklicher, als er überhaupt in Amerika ankam. Es war sein Cousin, glaube ich, ne, wo er dann hinkam, genau. Und die haben sich an die Arme geschlossen und festgehalten. Und die beiden haben einander am Nacken festgehalten, so gepackt, dass sie es gar nicht glauben können, dass er es dahin geschafft hat. Und er sagt, ja, deine Frau lebt. Und das sieht man auch im Trailer. Also keine Sorge, ist kein großer Spoiler oder so. Und ja, das ist dann so diese Freude. Und dann dieser kleine Sturz, wie er dann sieht, ach, ich habe ja hier quasi nichts. Aber das wird schon. Und dann hofft er ja. Und er will ja auch seine Frau wiederholen und möchte mit ihr auch Briefe austauschen und alles. Und er versucht ja auch irgendwo ein Leben zu führen, das sie vielleicht auch stolz machen würde. Hm. Aber das ist auch nicht immer so einfach. Und als sie sich dann begegnen, merkt sie erst, durch welche Hölle er bisher gegangen ist und umgekehrt genauso. Und ja, sie müssen sich auch wieder sehr annähern. Das ist nicht ganz so einfach. Allein wegen der Umgebung, wegen der Menschen, wegen der Arbeit. Ne? Er ist sehr eingenommen von seiner Arbeit. Sie würde gerne wieder arbeiten, aber das ist natürlich zu den Zeiten als Frau dann auch sehr, sehr schwierig. Und es ist nicht so einfach, weil sie ja dann auch noch die Nichte haben, um die sie sich kümmern müssen. Oder sie kümmert sich auch um sie. Und man merkt immer, dass diese Schwere mit im Raum liegt, ne, was sie alles erlebt haben, dass sie das gerade beschäftigt und dass man das nicht einfach so ablegen kann von heute auf morgen. Insbesondere, wenn man nicht wirklich das Leben führt, was man gerne führen würde.
Ja, es ist halt auch immer so dieses, dass du immer so, also die Figuren, die Hauptfiguren auch immer so untergebuttert werden und sich auch noch unterbuttern lassen, weil sie halt genau wissen aus einer Erfahrung heraus, wenn du halt nicht spurst, hast du halt Probleme zu überleben. Richtig. Selbst wenn du halt irgendwie du eigentlich die Chance bekommst, so quasi dein Meisterwerk, dein Meisterstück abzuliefern. Und das fand ich auch sehr interessant. Der Film lässt dich so ein bisschen im Glauben, er hat's geschafft, aber dann gegen Ende oder in der letzten Hälfte oder im letzten Drittel gibt es halt einen Moment, der in Italien spielt, wo ganz klar gemacht wird, also Lasso klar gemacht wird, du bist eigentlich trotzdem nichts wert.
Ja.
Und das ist eine Szene, wir hatten uns da privat schon drüber unterhalten, ich möchte das auch aus Spoilergründen hier nicht zu sehr vertiefen, die echt krass ist, weil sie im krassen Kontrast zu dem steht, was du davor siehst, nämlich er kommt in Italien an, in so einer Art Marmorbergwerk, nenne ich es mal, und man kann dem Film vorwerfen, dass er sich manchmal ein bisschen vor epischen Szenen drückt, aber meine Güte, diese Marmorwand, die er da zeigt, ist das der Wahnsinn.
Das war wirklich wahnsinnig krass.
Ja.
Und es war sehr eindrucksvoll. Man hat das ja nicht, wann beschäftigt man sich denn mal mit Marmor als normaler Mensch? Hin und wieder schon. Genau. Aber ich habe jetzt noch nie eine Marmor-Dokumentation gesehen, vielleicht sollte ich das nachholen. Aber in dem Moment, ne, die Kamera fährt da drauf und man sieht einfach, wie sie so als kleine Menschen durch dieses riesige, Marmor rumlaufen und du denkst dir, krass, so heftig und du bist einfach beeindruckt. Und das ist so eine gute, diese Szene hat im Kino wunderbar funktioniert, fand ich.
Ja.
Es war auch großartig für den Soundtrack so dahinter und das ist
gut,
schon wirklich gut.
Weil da ist halt der Moment, wo es dann auch zu einer Feierlichkeit kommt und da wirkt so ein bisschen, okay, jetzt kommt so ein bisschen Stimmung rein und so ein bisschen auch Optimismus und es wirkt positiv. Und dann kommt halt diese eine Szene, die sehr erdrückend ist, sehr verstörend ist. Sie ist nicht besonders explizit, aber sie sorgt bestimmt mit dafür, warum der Film eine FSK 16 Freigabe hat.
Ja.
Und da auch mal Chapeau an, ich meine, der ganze Film ist durchgängig grandios besetzt und gespielt. Aber da muss ich wirklich sagen, Hossa, vor allem, was ich halt krass fand, die Szene kam, ich habe sie mir angesehen, sie war ich sag mal, krass, um es auf gut, auf Neudeutsch zu sagen. Aber erst so hinterher wurde mir echt klar, was ich da gesehen habe.
Ja, so ging es mir auch. Also im ersten Moment versteht man, also neben mir war dann auch jemand, der mich dann fragte, was ist denn da gerade passiert? Und dann habe ich gesagt, ja, das anscheinend. Und dann so, ne? Und ich war überrascht, dass mich jemand anspricht mit einem Film. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich war so tief drin und so, was ist denn da jetzt passiert? Ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich das wiederholen. Ja, das ist natürlich etwas, was lange Zeit in mir noch nachgeheilt hat. Also ich habe so 2-3 Tage gebraucht, auch allgemein nach dem Film, um das alles so ein bisschen zusammenzufassen für mich, wie ich das überhaupt alles finde.
Es geht halt eben auch in dem Film um Missbrauch und nicht nur psychisch und auch physisch. Das, glaube ich, das könnt ihr dann ungefähr euch erahnen lassen, was da in dieser Szene passiert. Lass uns mal kurz zu Sachen gehen, um die etwas vielleicht einfacher zu bereden sind, und zwar über die Darsteller. Ich sagte schon, der ist wirklich großartig besetzt. Ganz, ganz vorne natürlich Adrian Brody. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass der gar nicht die erste Wahl für diesen Film war.
Ach.
Und ja, tatsächlich war es Joan Edgerton und Marion Cotillard waren wohl lange Zeit angedacht für die Hauptrollen. Außerdem war noch Sebastian Stan wohl im Rennen. Ich glaube, der sollte den Sohn von diesem Architekturmärzen spielen.
Das hätte ich auch gefällt, aber ich glaube, er ist auch zu alt.
Ja, ich muss halt sagen, als ich das gelesen habe, dass Adrian Brody die Rolle übernimmt, und ich bin ein böser Mensch, ich weiß. Aber mein erster Gedanke war, oh okay, dann wird der Film garantiert untergehen und der wird garantiert dann komplett zweite Garde sein, weil Adrian Brody, ich weiß, er hat einen Oscar für Der Pianist, zu Recht, und ist ein toller Schauspieler, aber seien wir ehrlich, in den letzten Jahren, Adrian Brody stand nicht wirklich für Filme erster Güte, der hat wirklich auch viel Mist mitgespielt, vermutlich, weil ihm auch relativ nur Mist angeboten wurde. Und es wurde im Vorfeld gesagt, oder ich habe es im Vorfeld gelesen, dass Der Brutalist so ein bisschen so eine Art Comeback für ihn ist. Okay. Und jetzt habe ich ihn gesehen und ich muss sagen, ja, also Adrian Brody empfiehlt sich hier für weitere Hauptrollen. Er hat ja schon den Golden Globe gewonnen, auch, wie ich finde, zu Recht. Und meine Fresse, also darstellerisch ist das ein Brett von einer Leistung, was der hier abliefert.
Finde ich auch.
Wirklich alles dabei. Meine Frage an dich, liebe Sam, was hast du im Vorfeld mit Adrian Brody in Verbindung gebracht und nach The Brutalist bist du dabei und sagst, hey, ich möchte mehr von dem Mann sehen, oder sagst du dir so, vielleicht ist es einfach seine Rolle, aber vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Comeback?
Also was, Adrian Brody, also klar, ne, Der Pianist, okay. Oh Gott, woran erinnere ich mich noch? American Heist, Midnight in Paris, oh Gott, was noch? King Kong? Schon mal was ganz anderes.
King Kong, ja.
Aber halt, ja, ich muss dir da recht geben. Also vorher, ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, weil ich mag ihn eigentlich sehr schauspielerisch. Aber er ging dann immer so ein bisschen unter. Und ich finde, hier nimmt er einfach komplett den Platz ein. Er gehört dahin, das ist seine Rolle. Und er spielt das so realistisch nah, dass man wirklich nach dem Kino, oder so, also da ging es einigen so, die gesagt haben, ich muss jetzt googeln, gab's den Mann? Gab's Laszlo in echt? Er hat es einfach verkörpert, als wäre das so und es wäre so passiert. Und das kann er sehr gut. Ich finde, oder ich würde mich freuen, wenn er wieder öfter zu sehen wäre und auch größere Rollen ja für sich einnehmen würde, weil ich glaube, dass er das sehr, sehr, sehr gut umsetzen kann. Insbesondere, wenn es so ein Charakter ist, der irgendwo auch ein bisschen neckisch ist, weil Laszlo hat auch seine neckischen Momente, muss man sagen. Es gibt so zwei, drei Momente im Film, da musste ich schon ein bisschen über ihn schmunzeln und lachen. Und er hat das einfach wunderbar inszeniert. Ich finde, es ist, also der Golden Globe ist auf jeden Fall komplett verdient. Und ich hoffe, wenn er eine Oscar-Nominierung bekommt, dass er auch gewinnt.
Was ich halt auch schön finde, dass dieser Laszlo als Figur auch so menschlich ist, dass der Film ihm auch zugesteht, dass er auch mal ein Arschloch ist.
Ja, natürlich.
Das mag ich halt auch.
Also er ist nicht, manchmal ist er schon so sehr Arschloch, sage ich mal, dass man sich denkt, oh ja, jetzt ist ja mal wieder gut. So die, gerade wenn es um die Arbeit geht, das kann, glaube ich, nicht jeder verstehen, der nicht in so einem kreativen Beruf arbeitet, aber manchmal muss man sich auch zurückziehen und einfach nicht reden. Und das kann den einen oder anderen sehr, sehr triggern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich merke das auch an mir, wenn ich so manchmal mich hier so eingrabe und dann irgendwas arbeite und dann fragt mich irgendwer und sage ich, nee, ich will da jetzt nicht drüber reden. Es kommt, wenn es kommt.
Ja.
Und das macht er sehr, sehr gut, ja.
Also, liebe Leute, wenn ihr von der Fraktion seid, nach dem Motto, ich habe Probleme, mich mit Leuten zu identifizieren, die nicht sympathisch sind, könnte es sein, dass ihr mit dem Brutalisten nicht glücklich werdet. Weil der Film halt das diesbezüglich schon, ich nenne es mal, eher auf Realismus setzt. Und realistisch betrachtet sind Menschen halt immer ein bisschen schwierig. Und so ist es halt eben auch, dass der Laszlo schwierig ist. Felicity Jones, wie gesagt, war auch nicht erste Wahl. Das war eigentlich Mario Cotillard. Und ich glaube, dass mit Mario Cotillard auch wesentlich besser hätte werben können. Felicity Jones, ich überlege gerade, Rogue One kenne ich. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit ihr gesehen. Aber ich muss auch sagen, die haut hier auch ordentlich einen raus. Also sie hat gegen Ende eine richtig starke Szene, die wir jetzt hier auch nicht näher benennen werden, aus Spoilergründen. Und sie kommt auch recht spät erst in den Film rein. Aber was mir bei ihr gefallen hat, ist auch hier wieder komplett, das wirkt realistisch. Und vor allem, sie hat so eine Würde. Aber oftmals ist es so, dass das, wenn Filme Würde zeigen, dass es immer sehr hochtrabend ist, mit vielen Gestiken.
Richtig.
Aber Felicity Jones, ich weiß nicht, die wirkt, die hat stille Würde, so würde ich sie beschreiben. Was sagst
sie
du?
Sie ist halt eine, in der Rolle eine etwas einfachere Frau, also aus einfachen Verhältnissen im Moment. Sie war mal jemand, ne, sie hat ja auch als Journalistin gearbeitet und nimmt aber auch jede Arbeit an, nur damit sie natürlich auch überleben können und wird dafür auch von, ich sag jetzt mal, ihrer Nichte irgendwann auch kritisiert, dass sie dann sagt, wie kannst du denn nur für so eine Frauenkolumne schreiben? Das ist unter deiner Würde. Und sie zeigt auch, ja, manchmal muss man auch Sachen machen, die unter der eigenen Würde sind, damit man weiterkommt. Aber sie ist nachher so stark. Ich finde, gerade wenn sie ihre Ansagen macht und ihm auch, ja, ganz klar sagt, was sie denkt, das macht sie wunderbar. Und ich hoffe, dass wir sie öfter in sowas sehen, gerade auch wenn sie vielleicht, ja, weiß nicht, wenn wir jetzt so 10 Jahre in die Zukunft gucken, dann wird es bestimmt die ein oder anderen Filme geben, wo sie das noch perfektionieren kann.
Ja. Ich meine, Adrian Brody ist ein gutes Beispiel. Ich habe vor 3-4 Jahren noch gedacht, Adrian Brody, der wird es nicht mehr nach oben schaffen, der wird immer wieder Filme drehen können, ja. Aber dass der jetzt so einen raushaut, und ich wünsche es jedem, der da mitgemacht hat, dass er oder sie dann nochmal daraus einen Bass bekommt. Und wem ich es vor allem wünsche, das ist, glaube ich, wirklich. Heimliche Entdeckung ist jetzt Schwachsinn, weil den Mann, über den ich jetzt noch reden möchte, der ist eigentlich sehr bekannt. Das ist einer dieser Schauspieler, du weißt vielleicht nicht seinen Namen, aber das Gesicht kennst du, weil der seit gut 25 Jahren in so vielen Filmen mitgespielt hat und alles dabei war. Du hattest Blockbuster wie Iron Man 3, du hattest Kultfilme wie Memento, du hattest Western, wo ein Arschloch spielt wie Brimstone. Und jetzt hast du halt eben hier Guy Pearce als Architektur Märzen, Harrison van Buren oder Buren. Und das ist eine so starke Rolle, weil zum einen wird sie kongenial gespielt, weil ich ganz lange Zeit nicht wirklich wusste, was soll ich von diesem Mann halten. Sein erster Auftritt ist so, wo ich dachte, boah, was für ein Arschloch. Ja. Dann erklärt er sich einmal ein paar Szenen später und dann verstehst du, warum er so reagiert hat. Weil ich dachte denn mir, okay, ja, stimmt, der hat ja recht. Ne? Also er war ja gerade in einer Situation, da hätte ich auch nicht anders reagiert. Und diese Rolle war in der Hinsicht interessant, weil ich bis zu einem gewissen Moment wirklich hin und her tendiert habe, ist er ein Arschloch, ist er vielleicht einfach ein netter Kerl, ist er ein kompletter Egoist, ist er nur auf den sozialen Status aus oder auf seinen guten Ruf.
Richtig.
Und am Ende dachte ich mir so, vielleicht stimmt ja irgendwie alles.
Es ist einfach die komplette Mischung. Wie du schon sagst, sein erster Auftritt, kompletter Choleriker, aber verständlicherweise, wie du auch sagst. Und dann charmant. So, ne, so nett, so freundlich, wie er dann auch Laszlo die alten Entwürfe von früher dann zeigt, so, das habe ich gefunden. Und ne, ist ja jetzt nicht so wie, man geht jetzt hier auf Google, gibt irgendeinen Namen ein, ach ja, das hat er gemacht. Sondern das war wohl zu dem Zeitpunkt, als er die ganzen, ja, ich sage jetzt mal auch Entwürfe und Bauten aus seiner Zeit in Deutschland oder in Europa, als er die gesucht hat, das hat wahrscheinlich noch gedauert und das hat wahrscheinlich auch noch Geld gekostet, das herauszufinden, wer Laszlo überhaupt ist und was er denn überhaupt vorher gemacht hat. Und ne, man sieht so, ach, er gibt ihm eine Chance. Er gibt ihm eine Chance, was zu bauen. Er gibt ihm eine Chance, wer zu sein. Nur um das dann wieder zu ersticken und dann wird das wieder geschürt. Und dann ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen, ist der jetzt ein Arsch oder ist der eigentlich doch keiner?
Das ist so ein bisschen wie so jemand, der einem Obdachlosen 50 Euro zusteckt, aber das halt dann aber noch filmt für Instagram.
Oh Gott.
So einer ist diese Person. Also der hat durchaus auch gute Absichten und gute Seiten, aber dann hat er wieder Seiten, die richtig furchtbar sind. Und wie er auch Menschen zu Menschen steht, ja.
Ja.
Das ist total interessant. Also ich, nicht falsch verstehen, ich habe keine Ambition, diesen Film jetzt in den nächsten 3-4 Monaten nochmal zu gucken. Das ist mir zu anstrengend. Aber das ist ein Film, ich glaube, der wird wachsen. Der wird bei jeder Sichtung, zumindest bei mir, glaube ich, wachsen, weil du immer wieder kleinere Details erkennst, wo dann merkst, okay, das passt dazu und das macht ja hier Sinn. Und gerade bei den Figurenzeichnungen ist dem Regisseur Brady Corbett, der übrigens das Drehbuch zusammen mit seiner Frau geschrieben hat, Mona Fastwald, wirklich, der, du, ich finde, du merkst auch, dass der Regisseur früher als Schauspieler aktiv war, weil diese Rollen, die sind so nuanciert, die haben so viel Tiefe, ohne aber, dass sie so schwer wirken. Also so, du kannst dich stundenlang damit beschäftigen, wie diese Figur drauf ist, aber es wirkt nicht wie Arbeit, es wirkt mehr so wie so eine Schatzsuche fast schon. Und jede neue Kette ist so ein kleiner neuer Schatz.
Ja, also ich glaube auch, wenn du den Film einmal komplett gesehen hast, wirst du bei einer erneuten Sichtung auf Dinge achten, denen du vorher gar keine Bedeutung beigemessen hast. Und deswegen erreift. Und ich glaube, er kann nur besser werden bei jeder Sichtung. So im ersten Augenblick war ich so, oh Gott, jetzt war der so lang und dann war diese Szene und das hat mich so mitgenommen. Und ich habe wirklich so 2-3 Tage gebraucht, bis ich dann wirklich für mich erörtern könnte, was ich überhaupt dazu sagen könnte.
Ja, ging mir aber auch so. Was ich auch ganz spannend finde, ist, er hat ja, ich habe es ja gesagt, 2 Kapitel und ein Epilog. Und der Film springt ja auch immer so ein bisschen in der Zeit. Ne? Du bist dann mal 1947, dann bist du 1949. Und er macht es jetzt nicht so, dass er dir dann via Texttafel zeigt, wo du gerade bist. Du musst es schon für dich selbst erschließen. Und ich finde, das geht auch relativ gut.
Ja, das.
Aber durch diese Sprünge hast du halt oft auch die Sache, dass es Leerstellen gibt. Sachen, die du dir selbst erschließen musst. Warum steht er zu der Figur jetzt ganz anders wie vor 2 Jahren? Und ich glaube, damit kann man Probleme haben, denn es ist schon eine etwas anspruchsvollere Art des Erzählens. Ich für meinen Teil finde das eigentlich immer ganz, ganz spannend und immer auch, ja, spaßig ist jetzt falsch gesagt, aber ich fühle mich dann halt von so einem Film auch immer nicht unterfordert. Ich fühle mich da auch irgendwie für vollgenommen, weil wir leben ja mittlerweile in einer Welt, in der es gang und gäbe ist, dass Filme dir alles tot erklären, weil sie mittlerweile ja dafür konzipiert sind, dass man sie auf dem Second Screen guckt.
Richtig, ja.
Und Leute, wenn ihr den Brutalist auf dem Second Screen guckt, habt ihr den Brutalist nicht gesehen.
Das ist wohl wahr. Also den kannst du nicht nebenbei gucken, das kannst du vergessen. Also kannst es versuchen, aber ich glaube, du wirst viele Szenen, wie zum Beispiel in diesem Marmorbergwerk, das wirst du, glaube ich, dann wahrscheinlich verpassen, weil du gerade in deine Chipstüte gegriffen hast. Ja. Muss man einfach sagen. Also das würde ich dem Film auch nicht antun. So, es gibt definitiv Filme, die sich dafür eignen, dieser nicht.
Ja, hattest du denn Probleme, dass du irgendwie mal das Gefühl hattest, dass du was nicht verstehst inhaltlich oder vom Kontext der Zeit
her? Es gab einen Moment, da war ich überrascht, als dann hieß, es sind 5 Jahre vergangen, da dachte ich, okay. Und dann hat es für mich dann doch Sinn ergeben. Im ersten Augenblick dachte ich, habe ich jetzt wirklich was verpasst? Aber eigentlich kann man das erschließen, wenn man wirklich aufmerksam den Film verfolgt. Ne? Klar, wenn man so einen Tag hat, an dem man ja nicht so aufnahmefähig ist, dann wird man das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es auch nicht gerafft hätte, um Gottes Willen. Aber ich würde einfach sagen, es gibt Momente, aber es ist auch nicht ganz so wichtig. Es ist schon wichtig für die Story, aber ich glaube, Dinge passieren, wie sie passieren, und dann wird man schon irgendwann drauf kommen, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Gerade wenn man bedenkt, wie lange alles damals gedauert hat. Ne? Also so ein Haus hast du ja auch nicht von jetzt auf gleich gebaut. Auch, was ich auch lustig fand, diese Bibliothek haben sie innerhalb von 1 Woche gebaut, glaube ich. Es sollte ja alles ganz, ganz, ganz schnell gehen. Und dann diskutieren die dann auch noch, wie lange die überhaupt Zeit haben. Und ich denke mir, wenn du das heutzutage machen würdest, puh. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder dieses Kulturzentrum, das so ewig braucht. Ne? Und dann da und dann fehlt Geld und dann noch das. Und dann wird da noch jemand hinzugezogen. Und das merkt man dann irgendwann im Film, dass man dann, ja, eine lange Leitung haben muss.
Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, das ist schon ein Film, der erwartet von euch eure Aufmerksamkeit. Und ich wäre keinem Bösen, der sagt, sorry, ich kann das gerade nicht bieten, für mich für 3,5 Stunden dahinzusetzen und wirklich mich vollends auf diesen Film zu konzentrieren. Das ist, der Brutalist ist ein, ich finde ihn schon unterhaltsam, aber es ist kein Unterhaltungsfilm. Ich glaube, so würde ich es ausdrücken.
Richtig. Sehe ich genauso.
Es gab im Laufe des Films einen Moment, wo ich richtig baff war. Denn es gab eine Sache, die habe ich komplett falsch verstanden im Vorfeld.
Okay.
Ich sagte ja schon, es ist ein Biopic. Und das ist es auch. Es ist eine Biografie. Ich wusste aber nicht, dass die komplett erfunden ist. Also ich dachte wirklich, diesen Laszlo gab es wirklich. Und dann gab es irgendwann, ich kann den Moment nicht mehr richtig ausmachen, aber im Moment, wo mir klar war, nee, das ist erfunden alles, weil du hättest von diesem Gemeinschaftszentrum hättest du irgendwann mal gehört, wenn das wirklich existiert wäre. Ja. Und ich kam da wirklich raus und dachte, wow, das Ding total banal, aber ich fand das so toll, dass ich ein Biopic gesehen habe, das erfunden war. Und zwar wirklich durchgängig. Dass diese Person, kann natürlich sein, dass sie auf irgendwelchen wahren Persönlichkeiten beruht, das ist natürlich klar. Aber trotzdem, ja, der Film ist eine Fiktion. Und das fand ich so toll, weil ich bis auf diesen einen Moment nie das Gefühl hatte, dass es eine Fiktion ist. Das wirkte auf mich alles wahrhaftig. Das fand ich grandios.
Ja, also mir ging es genauso. Ich dachte dann zwischendurch, ich kenne doch ein paar ein paar Architektennamen kennt man, so Paul Rudolph oder ich weiß nicht, wie er genau
aussieht. Guggenheim, ne, kennt man, glaube ich, auch.
Nein, also wenn man sich so ein bisschen mit Architektur beschäftigt und mit Design und Kunst, dann kennt man so ein paar Namen, auch aus dem Brutalismus. Aber der Name sagte mir gar nichts und ich dachte, ja gut, man kann ja auch nicht alles kennen, absolut nicht. Und dann habe ich überlegt und gegraben in meinem Kopf. Und das fand ich auch großartig, dass du wirklich aus dem Kino kommst und jetzt alles darüber wissen willst, so Google, Wikipedia, ja, sag mir, wer ist dieser Mann gewesen? Und dann stellst du dann natürlich fest, den gab's gar nicht. Aber ich finde das schön, dass man gerade so einem Mann eine Bühne geben könnte, würde. Vielleicht gibt es jemanden und wir kennen ihn noch gar nicht. Vielleicht kommt das jetzt alles noch raus und vielleicht gräbt mal jemand und sagt, hey, damals gab es Architekten, die komplett untergegangen sind, weil sie aus bestimmten Bevölkerungsgruppen kamen und das wurde alles so ein bisschen runtergeredet, wenn nicht das erste Mal.
Ja, ich glaube halt einfach, dass der Regisseur Brady Corbett schon einfach ein Verständnis dafür machen wollte, was teilweise die Leute damals auf sich genommen haben. Ich sagte es ja schon, dieses Immigrationsmärchen. Natürlich ist es toll, dass man eine neue Heimat gefunden hat nach dem Krieg. Aber überleg mal, du kommst als zerschundene Seele dahin und hast einen zerschundenen Körper. Und dann ist es ja nicht so, dass du dann einfach bei null anfängst und alles ist super. Ne? Das wird ja auch thematisiert. Also in der ersten Hälfte, wenn er bei seinem Cousin ist, der übrigens gespielt wird von Alessandro Nivola, wo mir erst hinterher eingefallen ist, ach stimmt, das war ja der Schurke aus Craven the Hunter.
Oh Gott, ja, du hast recht. Ja. Das habe ich gar nicht kapiert in dem ersten Moment. Oh Gott, Craven, ja. Hilfe.
Ja, also da ist es ja auch so, er bekommt zwar Hilfe, aber es läuft halt nicht so, weil du kommst aus dem Boot oder steigst vom Boot runter und dann hast du sofort deinen Traumjob und kannst das machen, wofür du damals in deiner Heimat eine wahrscheinlich kostspielige Ausbildung genossen hast. Das kennen, glaube ich, ganz viele. Auch ich kenne aus meinem Privatleben jemanden, eine Frau, die eigentlich tatsächlich promovierte Ärztin ist, aber den Beruf in Deutschland nicht ausüben konnte oder nicht durfte und dann halt Altenpflegerin war, ne? Also das ist schon hart, glaube ich.
Ja, ich meine, als meine Großmutter nach Deutschland kam, da konnte sie auch nicht sofort, wie sie eigentlich wollte, ihr Restaurant eröffnen. Sie hat dann ja auch hier im Krankenhaus gearbeitet und ist durch verschiedene Städte geschickt worden, bis sie dann wirklich irgendwann angekommen ist und dann an ihrem Traum arbeiten konnte. Aber das, wenn du das dann ja erzählt bekommst, ja, ich konnte nicht einfach meinen Job machen. Das, wir mussten in verschiedenen Instanzen durch und dann musstest du dafür kämpfen. Und das kann man sich manchmal vielleicht auch gar nicht so vorstellen, wenn man das jetzt nicht in der direkten Umgebung hat. Und ich finde, du merkst halt du merkst, er ist super enthusiastisch und er kommt zu seinem Cousin, Attila hieß der, glaube ich, und will was machen und ja, Arbeit und ja, der Raum da, das reicht mir. Ein kleines Bett ohne irgendwie so ein Räumchen, ohne Tageslicht und so, egal. Hauptsache, ich kann arbeiten. Und dann merkst du diese Frustration, die dann danach einhergeht und dann auch diese Resignation, dass er einfach akzeptiert, dass er irgendeinen blöden Job machen muss, auf den er keine Lust hat.
Und vor allem wird dir da auch relativ schnell klar, dass nur weil er in Amerika ist, dass er trotzdem nicht geschützt wird vor Antisemitismus.
Och, auf gar keinen Fall.
Wo halt sein Cousin ihm auch sagt, so ja, das ist mein Laden. Ja, der heißt Miller und Söhne. Ja, ja, aber du heißt doch gar nicht Miller. Ja, das ist aber besser hier. Ne? Und das ist auch, also da steckt wirklich viel drin. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, mehr als einmal gesagt. Ja. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste.
Okay.
Die erste Frage ist eine sehr subjektive, die können wir, glaube ich, schon abarbeiten. Liebe Sam, ich sagte ja schon, wir wissen nicht, ob er für Oscars nominiert wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das wird. Aber würdest du dem Film Preise geben und wenn ja, für welche Kategorien würdest du ihn auszeichnen?
Puh, Boah, das ist aber eine sehr subjektive Frage.
Ja.
Oh Gott, zerreißt mich nicht in der Luft, aber ich finde, Adrian Brody hätte einen Oscar verdient dafür. Hm. Definitiv. Ich finde ihn so stark, er macht das einfach, er zieht diese Rolle an sich und er ist diese Rolle. Ob man ihn dann sympathisch findet oder nicht im Laufe des Films, wandelt sich das manchmal. Aber ich finde, er macht es einfach großartig und ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Und auch für das Drehbuch, das würde ich denen wünschen, auf jeden Fall. Soundtrack, der war von Daniel Bloomberg. Ich glaube, er lebt in London. Er hat noch nicht so viel gemacht, glaube ich. Was ich jetzt noch nachgelesen hatte, war The World to Come von 2020 mit Vanessa Kirby. Da hat er den Soundtrack gemacht, aber den hatte ich jetzt auch nicht so im Kopf. Aber hier fand ich den schon großartig. Gerade als er in Amerika ankommt und wie sich dann auch das ganze Sounddesign verändert später.
Ja.
Das war einfach gut. Ob das jetzt Oscar-reif ist, das kann ich nicht beurteilen. Dafür müsste ich jetzt die Konkurrenz noch abchecken. Das habe ich jetzt nicht getan. Aber ja, also als Hauptdarsteller auf jeden Fall. Was sagst du denn?
Kann ich dir eigentlich nur beiflechten. Also ich habe jetzt auch nicht im Überblick, wer da noch nominiert wird oder Nominierungschancen hätte. Aber was ich halt grandios finde an Brody in der Rolle, ist halt dieses Menschliche. Du merkst ihm, selbst wenn ich rede, du merkst ihm jederzeit an, welche Last, welches Gewicht auf seinen Schultern lastet. Er hat diese schweren, diese traurigen Augen, weil der Film ja wirklich sehr lang, also wirklich extrem lange, also wirklich überextrem lange, dir nicht genau sagt, was er alles schon erlebt hat in seinem Leben.
Richtig.
Wobei, wenn man sich historisch ein bisschen auskennt, könnte man sich ungefähr zusammenreimen, was da passiert ist. Aber der Film gibt dir die Erklärung im Epilog. Aber
ja.
Ich sage nicht, dass ich diese Erklärung nicht gebraucht hätte, aber wenn sie nicht da wäre, wäre es für mich nicht schlimm, weil ich finde, Brody transportiert das trotz allem, ohne Worte. Du siehst diese Person und du weißt, der ist kaputt, der kann aufrecht gehen, der ist kräftig, aber du merkst im Inneren, der hat so viel Mist schon erlebt und dem wurde so oft das Herz vermutlich rausgerissen, dass er vermutlich auch nicht mehr kann und einfach deswegen so verhärtet auch ist. Das ist ja auch es gibt ja auch einen sehr schönen Moment mit seiner Frau im Bett, wo es nicht so richtig funktioniert, um es mal so auszudrücken. Ne?
Ja.
Also Brody ist grandios. Also ich glaube, es gibt viele Kritikpunkte und seien wir ehrlich, nach unserer Sichtung des Films gab es auch ein paar Stimmen, die ihm nicht so wohlwollend gegenüberstanden.
Ja, definitiv.
Kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn mir jemand sagen möchte, Adrian Brody ist in dem Film nicht gut.
Nee, das auf keinen Fall. Also das könnte ich nicht nachvollziehen. Wo du gerade sagst, der Epilog, das einzig Gute und das, was mich überrascht hat, was heißt das einzig Gute? Ich formuliere es andersrum. Was mich an diesem Epilog überrascht hat, dass etwas erklärt wird, was vorher nicht so offensichtlich war. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Gehirn explodiert.
Ja.
Und ich will das nicht vorwegnehmen, auf gar keinen Fall. Ich sage euch nicht, was ich genau meinte. Wer den Film sieht, der kann es sich schon denken. Aber das war so ein Moment, da dachte ich, okay, doch, du jetzt ergibt alles für mich einen Sinn. Und das fand ich schön, dass es nicht während des Films geschah, sondern wirklich zum Mitnehmen nach draußen, nach dem Film, dann geschah.
Ja, also es war auch so, wo ich... Also diese Erklärung war für mich doch mal so eine Art von Bestätigung, denn wie gesagt, der Film fängt 1947 an, er kommt aus Europa und er ist jüdisch, also ihr müsstet ungefähr vorstellen, was der erlebt hat, der Mann. Ne?
Genau. Es war so ein kleiner Akt der Rebellion, fand ich.
Ja.
Und das fand ich sehr, also wenn man dann hört, warum er Dinge gemacht hat, warum er sie gemacht hat. Aber das fand ich, das war so ein richtiger Moment, da dachte ich, okay, krass, Laszlo hat nochmal richtig abgeräumt jetzt. Ja.
Eine Sache, die muss ich jetzt noch reinschieben, es gibt eine Sache, die fand ich ein bisschen schade oder mies, nicht mies gelöst, und zwar, wie die Pause gesetzt wird. Die Pause ist relativ wirklich in der Mitte.
Ja.
Und der zweite Akt oder das zweite Kapitel beginnt ja damit, dass er seine Frau endlich wieder sieht.
Ja.
Und das ist ja wirklich eine hochemotionale und wirklich auch schöne Szene. Ich finde aber, es war ein Fehler, sie nach der Pause zu bringen. Denn Pause heißt ja immer, die Leute gehen verständlicherweise raus, holen sich was zu trinken, gehen mal aufs Klo, alles klar. Aber dann geht der Film weiter und es fängt sofort mit dieser Szene an und du bist doch nicht so richtig drin im Film. Und ich glaube, es wäre
ging mir auch so. Wunderbar. Es war noch sehr unruhig im Kino, ne, weil manche kamen auch ein bisschen zu spät zurück, klar, ne?
Ja.
Und was ich auch schade fand, ich hatte mir zwar vorher einen Trailer angesehen, aber da hatte ich noch nicht gesehen, wer die Frau spielt. Und bis zu der Pause wusste ich es noch nicht und das fand ich gut. Und dann kommt dieser Pausenscreen, auf dem man dann ein Bild sieht, ich sag jetzt nicht welches. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann ist jetzt die Überraschung weg und schade. Ich meine, klar, wenn du dir 15 Trailer vorher ansiehst, dann wirst du sämtliche Figuren des Films schon mal irgendwo gesehen haben. Hm. Aber das war für mich so in dem Moment, ach, okay, ja gut. Ich glaube, hätte man da ein anderes Bild gewählt, wäre es ein bisschen, ne, wird es vielleicht den einen oder anderen noch mehr überrascht. Aber da gebe ich dir recht, da muss ich dir beipflichten. Du kommst halt zurück ins Kino. Ne? Dann, ich glaube, es wäre besser gewesen, entweder die Pause noch ein bisschen früher zu setzen oder danach. Ne?
Ja, ich glaube, danach wäre es echt gut gewesen, weil dann hättest du so eine fast schon euphorische Stimmung gehabt, weil du ja irgendwie denkst, ja, seine Frau ist jetzt endlich da, cool, ja. Ne? Und dann heiter Teil in den nächsten 90 Minuten und dann kommt halt nicht dieser Absturz, aber dann kommt halt eben, ja, wo dir Brady Corbett halt wieder serviert, so, ja, es ist zwar alles schön, aber überleg mal, ne, das und das dürft nicht vergessen und wie gesagt, das ist das Immigrationsmärchen durch den Realitätsfleischwolf gedreht.
Ja,
ne?
Ja.
Gut. Eine Frage hätte ich noch und dann können wir gerne zu einem Fazit kommen. Und das wird eine Frage, die könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen schwerer. Sam, für wen ist dieser Film geeignet? Oder anders ausgedrückt, für wen ist dieser Film nicht geeignet?
Ich glaube, es ist nicht geeignet für Leute, die jetzt erwarten, die ganze Zeit Action und Unterhaltung und Spaß. Und also das kannst du vergessen bei diesem Film. Es gibt so diese ein oder anderen Momente, die sind witzig, die sind vielleicht auch ein bisschen von Humor gespickt, aber auch dann im nächsten Moment wieder tragisch. Aber ich glaube, wenn du nichts mit Dramen anfangen kannst und genug Drama in deinem Leben hast, dann solltest du dir den Film sparen. Ich finde, wenn du aber historische Dramen gut findest, dann bist du da gut aufgehoben. Ich glaube, wenn du so einfach Lust hast, einfach mal so eine fiktive Geschichte von einer Person, die es vielleicht auch gab, man weiß es nicht, jemand vielleicht, der auch Architekt war, Künstler, irgendeinen anderen kreativen Beruf gemacht hat und komplett untergegangen ist in der damaligen Zeit. Ich finde, das ist eine schöne Hommage an etwas, das hätte sein können. Und ich finde, wenn du an sowas Interesse hast, dann wirst du auch gerne ins Kino gehen und auch gerne aus dem Kino rauskommen wieder. Aber ich glaube, wenn du auf Popcorn-Kino stehst und jetzt, wie du schon sagtest, etwas Brutales erwartest, Expendables 5, dann bist du da definitiv falsch. Das wird nicht passieren.
Ja. Wobei Jason Statham als Lasso fände ich eine interessante Rolle.
ja, schwierig, aber ich glaube, es gäbe so die ein oder andere Situation, zum Beispiel als der eine Typ sich in seinen Job einmischt, dann hätte ich gerne als Jason Statham gesehen.
Crossover, The Beekeeper trifft auf den Brutalisten.
Oha.
Oh ja, ich habe das zuerst gehört, ja. Ja, da bei der Frage, für wen ist der Film geeignet, kann ich dir auch nur wieder beipflichten. Ich möchte euch aber trotzdem dazu ermutigen, selbst wenn ihr von euch jetzt sagt, ihr seid keine Cineasten, ja, und ihr geht nicht mit der Weißweinschorle ins Kino und redet danach nicht hochgeschwollen über Filme, gebt dem Film eine Chance. Ich weiß, das klingt alles sehr eher abstoßend, wegen der Länge, wegen dem Anspruch, ja, wegen der Thematik. Aber gib ihm eine Chance. Wirklich gut. Und ich glaube, Sam, du bist ja zum Beispiel dem Blockbuster-Kino wesentlich mehr zugetragen als ich.
Ne? Auf jeden Fall.
Und ich hatte jetzt auch nicht, also du hast es ja auch überlebt. So.
Nein, das klingt jetzt so, als ob ich sowas nie gucken würde. Nein, ich bin ein Mensch, ich gucke mir auch gerne Dramen an. Aber ich muss dazu sagen, das ist für mich immer eine bewusste Entscheidung, wenn ich sage, okay, ich habe gerade keinen persönlichen, beruflichen Stress und jetzt kann ich damit umgehen. Es gibt aber auch Tage, da sage ich dir, da hätte ich gar nicht damit umgehen können. Und ich gehe auch super gerne in Blockbuster-Filme und lass mich da gerne mal berieseln
ja auch
verhalten.
Spaß.
Richtig. Und ist auch eine gute Abwechslung zum stressigen Alltag. Aber ich finde, dieser Film ist halt auch ein Film, den könnte man, wenn man älter ist, auch mit seiner Familie schauen. Nicht als Bespaßung, sondern einfach nur, um kritisch darüber zu reden. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem Onkel und mit meiner Mutter Schindlers Liste geguckt habe. Und wäre sonst vielleicht auch nicht immer der Film, den man sich jetzt so an einem Sonntagnachmittag zu Kaffee und Kuchen anguckt. Aber ich glaube, man sollte ihn sich mal ansehen. Und vielleicht auch mit einer Pause, dann macht man zwischendurch eben, wenn man dann nicht mehr kann aus bestimmten Gründen, weil man das gerade vielleicht nicht erträgt oder so, dann macht man eben eine Pause. Ich glaube, das ist auch im Privaten gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man sich das dann unbedingt im Kino ansehen müsste, aber gebt dem Film eine Chance, macht das. Guckt ihn euch an und verarbeitet mal ein bisschen mit.
Ich habe noch einen Punkt. Wenn ich den sage, sorge ich dafür, dass die Zuschauerzahlen in die Höhe steigen. Und zwar spielt auch Joe Alwyn mit. Das ist der Sohn von Guy Pearce Rolle. Und der war wohl mal zusammen mit Taylor Swift. So, bitte. Also wenn ihr jetzt nicht ins Kino rennt, dann weiß ich es auch nicht.
Okay. Kein Kommentar.
Ich bin bei Taylor Swift auch raus. Ja, gut. Ich glaube, wir haben mehr als ausgiebig über den Brutalisten geredet, der Film dafür gesorgt hat, dass ich gerade an meinem Biopic arbeite, der Softologe.
Softologe.
Oh Gott. Ja. Und wenn du nichts weiter auf deinem Zettel stehen hast, liebe Sam, können wir gerne noch schnell ein kleines Fazit fällen.
Ja, Fazit. Das fällt mir immer sehr schwer bei solchen Filmen. Das ist ein dreistündigen Film in zwei Sätze zu packen.
Dreieinhalb Stunden.
Dreieinhalb Stunden, genau. Plus Pause noch. Achso, die hast du schon. Er ist lang. Er ist lang, er ist gut. Ich fand ihn, so traurig er an vielen Stellen war, so zerrüttend wie er war, fand ich ihn doch unterhaltsam. Und ich würde euch empfehlen, ihn zu sehen. Das ist mein Fazit.
Ja. Auch hier kann ich mich wieder anschließen. Ich kam aus dem Film raus und fand ihn wirklich gut. Und das ist aber ein Film, der je länger die Sichtung her ist, desto mehr wächst der. Weil ich auch immer wieder über den Film nachdenke. Ich komme immer wieder zu diesem Film zurück. Und es macht auch jedes Mal Spaß. Es macht mir jedes Mal eine Freude, über diesen Film nachzugrübeln und nachzudenken. Genauso wie mir dieses Gespräch jetzt sehr viel Freude bereitet hat. Aber dieses Gespräch ist hiermit leider zu Ende. Aber wir haben ja auch jetzt knapp eine Stunde geredet. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und wir können, glaube ich, festhalten, zweimal eine Empfehlung für Der Brutalist ab 30. Januar in den deutschen Kinos und dann vermutlich auch mit ein paar Oscar-Nominierungen und in ein paar Wochen dann vielleicht sogar mit ein paar Oscar-Auszeichnungen. Wir wissen es ja auch nicht. Ja?
Richtig.
Aber wir drücken auf jeden Fall brutalst die Daumen.
Wir sollten das so machen wie bei der WM. Wir holen uns jetzt von irgendwem Haustier und dann muss das Haustier dann dahin kriechen, um zu gucken, ob der Brutalist eine Oscar-Nominierung bekommt.
Das ist gar keine schlechte Idee. Hast du einen Oktopus oder so?
Leider nicht. Aber irgendwer hat auch bestimmt einen Hund, den er mir ausleihen kann. Dann kann ich ihn knuddeln.
Ich habe ja gelesen, dass diese Oktopus-Faul nur immer deswegen die Wahl getroffen hat, weil Oktopusse immer dort drauf gehen, wo es rot ist, weil sie glauben, das ist eine Krabbe oder so.
Ah, tja, ne? Alles ist gejinxt, ich sag's dir.
Und der Brutalist hat hier so ein schwarz-weißes Poster, der hat, glaube ich, keine Chance.
Schwierig. Naja, gut. Wir haben es versucht. Vielleicht finden wir einen farbenblinden Oktopus.
Wir werden euch auf jeden Fall am Laufen halten, wenn ihr mehr erfahren wollt über unseren farbenblinden Oktopus, wenn wir ihn finden. Ja, dann sage ich mal so viel, könnt ihr das tun auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de und natürlich haben wir immer noch einen ganz, ganz wunderbaren Discord-Community-Server, da ist auch die Sam zu Gast. Da könnt ihr uns Feedback geben, mit uns plauschen, mit uns reden, Schwachsinn mit uns machen. Das Ding jetzt
Mich würde interessieren, wie Leute den Brutalisten fanden. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kann es wirklich kaum erwarten, weil ich wirklich auch die Einschätzung anderer hören will, die jetzt vielleicht auch nicht so häufig ins Kino gehen. Das interessiert mich schon.
Ja, also dafür ist unser Discord-Community-Server da. Folgt einfach den Links in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auch einen Link zu dir, werter Sam. Ja, zu Twitch, zu Insta, du bist ja irgendwie überall, oder? Als Nerd?
Leider Gottes, in der heutigen Zeit musst du überall sein, auch wenn du da manchmal keine Lust mehr zu hast. Nein, ich bin tatsächlich überall, aber ich bin aktivsten aktuell auf Twitch und YouTube und da könnt ihr auch gerne mit mir über den Brutalisten sprechen.
Übrigens, kleiner Funfact am Rande, es klingt jetzt irgendwie nicht so nett, aber es ist wirklich nett gemeint. Man kann die Sam super im Second Screen bei Twitch laufen lassen und dabei seine Arbeit machen. Das hat was sehr Entspannendes.
Das machen super viele tatsächlich. Ich streame halt morgens oder arbeiten die meisten oder bügeln oder kümmern sich um ihren Haushalt. Und während ich mich dann entweder über Filme aufrege oder über Serien, die ich ganz, ganz schlimm finde, oder auch etwas hoch in den Himmel lobe, können die dann ihren Kram erledigen. Ich finde das gut. Ich freue mich da immer. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich über Austausch, denn das ist das Beste, was man da machen kann. Einfach über Sachen reden.
Über Sachen reden, das haben wir jetzt hier zum Nuge getan und wir beenden das Ganze jetzt. Liebe Leute, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Immer wieder gerne. Ich habe das Gefühl, es wird auch nicht das letzte Mal sein, aber es ist auf jeden Fall ein guter Schlusspunkt für den Seminary. Das kann man schon mal sagen. Ja. Aber mal gucken, vielleicht gibt's ja auch den Sam February.
Oh je.
Spätestens ab März werden wir Probleme haben. Ja, ja.
Ja, dann wird's ein bisschen, naja.
Also, ich sage vielen Dank nochmal fürs Zuhören und liebe Sam, die letzten Worte gebühren dir.
Habt eine schöne Woche, lasst euch nicht unterkriegen und geht in den Brutalisten rein und guckt euch den Film an.